ARD.
Wenn das Gesetz nicht durchgeht, stellt es die gesamte Regierung in Frage. Aber die Fronten sind verhärtet.
An diesem Gesetz wird nichts mehr geändert, liebe Genossinnen und Genossen. Wir stehen beim Thema Rente. Das werden wir im Bundestag verabschieden.
Sagt Lars Klingbeil von der SPD. Die Rente soll nicht unter ein bestimmtes Niveau fallen. Und das ist auch verabredet mit der CDU im Koalitionsvertrag. Das Gesetz dafür ist von allen Ministern abgenickt.
Aber die jungen Abgeordneten der Union wollen ihre Stimmen im Parlament dafür nicht hergeben. Zu teuer für junge Generationen, sagen sie, und treiben damit den Kanzler in den Wahnsinn.
Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein.
Es ist aber offenbar doch der volle Ernst der Jungen Union. Denn ohne ihre 18 Stimmen wird die Abstimmung über das Rentenpaket schwierig.
Die Frage ist ja, ob die Bundesregierung eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat. Und die gibt es gerade nicht. Und deswegen hat sich daran auch nicht viel geändert.
Die Rentenfrage könnte also die Koalition sprengen. Aber worum geht's da überhaupt? Hat die Junge Union einen Punkt? Das sind zwei unserer Fragen bei 7 Tage wach.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und seit 30 Jahren befreundet und wir tun hier bei 7 Tage wach das, was wir sowieso immer machen, diskutieren über aktuelle Themen.
Denn wir sind beide gern gut informiert, aber nur sehr selten einer Meinung. Auch über die Frage, wie das eigentlich genau geregelt werden müsste mit der Sterbehilfe. Das Thema ist wieder da und es fällt auf, es ist immer noch nicht klar, wie das gesetzlich eigentlich genau geregelt sein soll.
Die berühmten Kessler-Zwillinge sind in dieser Woche gemeinsam verstorben, wie eine erste, sehr vorsichtige Formulierung lautete. Später wurde ausdrücklicher berichtet, die Zwillinge haben gemeinsam einen assistierten Suizid begangen.
Und sie haben sich ausdrücklich gewünscht, dass darüber geredet wird. Und dem Wunsch kommen wir heute nach.
Und wenn euch der Podcast gefällt, dann zeigt es eurer App, gebt uns dort eine Bewertung und abonniert den Podcast.
Und vielleicht fallen euch ja auch Leute ein, denen ihr diesen Podcast empfehlen könnt. Dann schickt schnell einen Link zur Folge oder zum gesamten Podcast. Auch das würde uns sehr freuen. Vorweg, wir reden jetzt unter anderem über assistierten Suizid, denn es gibt einen aktuellen Anlass dafür. Haben wir gerade erzählt und wir finden die Debatte darüber wichtig. Aber vorweg, es gibt immer andere Lösungen, als sein Leben zu beenden. Immer. Und falls ihr Gedanken habt, die in diese Richtung gehen, dann redet mit Leuten darüber, bevor diese Gedanken immer heftiger werden.
Das geht zum Beispiel sehr leicht und kostenlos und anonym mit den Menschen von der Telefonseelsorge. Und die Nummer schreiben wir euch in die Shownotes.
Und wenn ihr das Thema Sterbehilfe generell für euch schwierig oder unangenehm findet, dann springt doch am besten gleich zum zweiten Thema, zu der Rentendebatte. Ich finde das absolut bemerkenswert, wie plötzlich diese Diskussion um assistierten Suizid und Sterbehilfe wieder total aktuell wird, oder? Von einem Tag auf den anderen.
Absolut. Alice und Ellen Kessler, die Kessler-Zwillinge. Jüngere werden sie nicht kennen, die Älteren aber alle. Schauspielerinnen, Sängerinnen, Prominente waren das. Sie haben vor einigen Tagen im Alter von 89 Jahren einen assistierten Suizid begangen und sich dabei von einer sogenannten Sterbehilfeorganisation helfen lassen.
Die Kessler-Zwillinge hatten vorher die Organisation aufgefordert, sehr offen und offensiv mit ihrem Tod umzugehen, also medial, hatten Berichterstattung ausdrücklich erwünscht, haben einen Abschiedsbrief geschrieben und so weiter. Und deswegen reden jetzt eben viele Medien und auch wir so offen darüber. Normalerweise würde man das aus Gründen der Privatsphäre nicht machen, so einen einzelnen Fall so prominent zu erwähnen.
Ja, und es kristallisiert sich raus bei der Debatte um die Sterbehilfe. Die Gesetze, die es dazu in Deutschland gibt, die sind ganz offensichtlich völlig unzureichend. Und es ist gar nicht so einfach, zu dem Thema einen festen moralischen Standpunkt zu entwickeln, weil es so viele Ebenen berührt.
Ja, ich glaube auch, es wird jetzt für uns eher so ein gemeinsames Suchen nach Antworten als irgendwie ein knallhartes Debattieren oder so. Fände ich aber auch mal schön. Ja,
wollen wir sehen. Alice und Ellen Kessler haben sich ja von der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben begleiten lassen. Das ist die größte Organisation dieser Art in Deutschland. Der Spiegel hat geschrieben, dass die 50.000 Mitglieder haben mittlerweile. Mhm. Du musst nämlich Mitglied sein da, mindestens 6 Monate lang auch, wenn du die Hilfe in Anspruch nehmen möchtest. Ja. Kannst du vielleicht kurz mal vorweg erklären, wie die Rechtslage in Deutschland da drumherum so allgemein ist?
Naja, also möglichst knapp zusammengefasst. Wenn du den Wunsch hast zu sterben, dann dürfen dir andere Menschen erstmal generell dabei helfen. Ja. Zum Beispiel so eine Organisation, zum Beispiel ein Arzt, der dir ein tödliches Medikament besorgt. Es gibt dafür aber quasi kann man sagen, zwei so Grundbedingungen. Also das erste ist, du musst dir am Ende selbst dieses tödliche Mittel verabreichen. Die Kessler-Zwillinge haben dazu Tabletten selbst eingenommen, nach allem, was man weiß. In anderen Fällen gibt es das auch, dass eine Kanüle gelegt wird und du dann den Hahn quasi selbst aufdrehst. So. Also wichtig ist, du musst das selbst machen. Ansonsten wäre das eine Tötung auf Verlangen und das wäre in Deutschland strafbar. So hat es der Jurist Helmut Frister vom Deutschen Ethikrat diese Woche im RBB 24 Inforadio erklärt.
Wenn Sie das Medikament selbst einnehmen, ist es halt Suizidassistenz und wenn es Ihnen gespritzt wird oder gegeben wird, also in den Mund geführt wird, also es kommt immer darauf an, wer nimmt die letzte zur Tötung erforderliche Handlung vor.
Okay, und die zweite Bedingung, die du genannt hast?
Die zweite Bedingung?
Da gab es noch eine zweite Bedingung.
Ach so, das zweite ist, du musst frei entscheidungswillig sein. Sprich, du musst das aus freiem Willen machen. Also du darfst nicht unter Druck sein, du darfst nicht gedrängt werden oder anderweitig so eingeschränkt, dass eben dein freier Wille beeinträchtigt ist. Und das ist ja wirklich einer der Knackpunkte. Also das ist gesetzlich überhaupt nicht geregelt, wie man das überhaupt prüft.
Also die Organisation, die Kessler-Zwillinge ausgesucht hatten, die macht das ja über mehrere Gespräche, auch so über einen gewissen Zeitraum. Also wie gesagt, man muss ja 6 Monate überhaupt Mitglied sein, dann mit einem Juristen sprechen, mit einem Arzt. Also es ist jetzt nicht so, dass das mal eben so geht.
Ja, das machen die so. Aber es gibt jetzt kein Suizidhilfegesetz, was dafür klare Regeln definiert, an die sich alle halten müssen. Okay. Gibt es nicht. Das Bundesverfassungsgericht, das hat vor Jahren schon gesagt, also in Richtung Gesetzgeber, das muss geregelt werden. Ihr müsst was aufsetzen. Aber es hat sich bisher so richtig nachhaltig wirklich keine Regierung angetraut. Egal wer da saß in der Regierung, egal welche Partei. Es wird aktuell an Gesetzentwürfen gearbeitet. Das kam jetzt raus im Zuge der Berichterstattung über die Kessler-Zwillinge. Aber wann die kommen?
Okay, aber ich meine, was du jetzt genannt hast, Bundesverfassungsgericht, also weil das Letzte, was passiert ist, war ja 2020 das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Die haben geurteilt, geschäftsmäßige Sterbehilfe ist nicht verboten oder strafbar. Ja. Also geschäftsmäßig heißt in dem Fall auf Regelmäßigkeit ausgelegt. Also nicht, dass damit jetzt Geld verdient wird. Das war schon, da kann man schon sagen, es war ein Gamechanger vor 5 Jahren. Da war so ein Dammbruch. Ne? Davor haben sich die Ärzte ja strafbar gemacht, die das regelmäßig durchgeführt hatten. Also total viele Leute sind ja früher in die Schweiz gegangen, wenn sie Sterbehilfe wollten. Da wird das Thema traditionell liberaler gehandhabt. Das müssen die Leute jetzt im Grunde nicht mehr machen.
Aber das ist eigentlich auch alles, was sich verändert hat. Also juristisch und von der Gesetzeslage hergesehen. Und im Grunde sind sich ja alle einig, dass das nicht so bleiben kann. Ex-Gesundheitsminister Lauterbach zum Beispiel hat sich eingebracht und hat gesagt, es muss jetzt auch ein Gesetz her, was die kommerzialisierte Sterbehilfe verbietet. Also, dass Leute zumindest theoretisch damit Geld verdienen könnten. Gibt es nicht so ein Gesetz. Und der Ethikrat sagt, wer guckt sich eigentlich die Organisationen an, die das anbieten? Wer kontrolliert die? Wer zertifiziert die? Also Helmut Frister fordert,
dass es eben einer gewissen Regulierung der Suizidhilfe bedarf, vielleicht auch in der Weise, dass die Personen oder Organisationen, die Suizidhilfe leisten, eine gewisse Zuverlässigkeitsprüfung durchlaufen müssen. Das ist ja bei uns bisher auch nicht der Fall.
Ich habe ja das Gefühl, dass das Thema Sterbehilfe deswegen politisch, gesellschaftlich, kulturell so schwierig ist, weil wir generell so ein bisschen verklemmtes Verhältnis zum Tod haben, oder? Meinst du nicht? Also wir ignorieren das irgendwie, dass es ja bei uns allen irgendwann so weit kommen wird. Und jetzt reden wir über Pflege viel, klar, wichtig auch und so. Aber darüber, wie wir eigentlich gern sterben wollen, reden wir wenig.
Ich finde, man muss da halt auch aufpassen, dass man nicht in so eine der ist jetzt alt, der kann weg Mentalität reinkommen. Weißt du, was ich meine? Also das könnte passieren, wenn Sterbehilfe jetzt völlig normal und gewöhnlich wird. Also auf der einen Seite bei den Jüngeren sich so Gedanken einschleichen über die Älteren so, ey, warum macht er denn nicht Schluss? Warum geht er denn nicht? Warum nimmt er nicht die Sterbehilfe in Anspruch? Er ist doch schon 92 und er kann nicht mehr laufen. Mhm. Und die Pflege kostet ja auch so viel Geld. Mhm. Wozu noch dieses Leben weiterhin?
Naja, weißt du das? Klar, auf der anderen Seite, also stimme dir zu, weil auch bei den Älteren könnte sich das so internalisieren, dass sie Sterbehilfe in Anspruch nehmen müssen oder das glauben zu müssen, weil sie merken, dass die Menschen zur Last fallen oder so. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz, von der habe ich in der Zeit was gelesen, die hat das Entsolidarisierung der Gesellschaft genannt, die fortschreiten könnte, wenn man diese Sterbehilfe allzu sehr propagiert sozusagen.
Ich meine jetzt rein theoretisch ist es doch oder so, wie wir idealerweise am allerliebsten sterben würden. Also wenn man schon sterben muss, oder? Wenn wir schon irgendwann sterben müssen, dann doch so zu Hause wie die Kessler-Zwillinge. Ohne Schmerzen, im Kreis der Liebsten, sag ich jetzt mal. Mhm. Und die Kessler-Zwillinge, die haben ja auch Wochen vorher schon den Todestag festgelegt. So konnten sich alle, also konnten sie alles vorbereiten, alle um sie herum konnten sich vorbereiten, konnten sich verabschieden. Also klar, ich weiß nicht, ob ich das jetzt romantisiere oder so, aber ich finde, das klingt nach einem echt okayen Lebensende,
ja,
wenn man so die.
Nee, ich finde, du romantisierst das, finde ich ganz stark, weil es trotzdem ja die Frage bleibt, warum? Also warum möchte ein Mensch sein Leben beenden?
Naja, ich meine, die meisten, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen in Deutschland, die sind zwischen 80 und 90 Jahre alt. Also meine Einschätzung wäre, dass man eben gehen möchte, solange man das noch entscheiden kann und halbwegs klar ist und nicht so Gefahr läuft, so ein. Weißt du,
aber warum?
Wie warum?
Naja, du hast doch selbst vorhin gesagt, man muss aufpassen, nicht in so einen, der ist alt, der kann weg, Fahrwasser zu kommen. Oder, also anders, hätten die Menschen auch den Sterbewunsch, wenn sie top gepflegt würden, wenn sie keine Angst vor Schmerzen hätten, würdest du dann nicht so lange leben wollen wie irgend möglich? Warum hast du dann die Gedanken, ja, ich will abtreten, solange ich es irgendwie noch selbst entscheiden kann?
Ich finde das total schwer einzuschätzen, wie man sich wohl fühlt am Ende des Lebens. Weil jetzt würde ich sagen, klar. Aber wenn man irgendwann spürt, dass die Kraft zu Ende geht, dass das Leben einfach wirklich anstrengend wird, wenn man das so empfindet, dass alles, was das eigene Leben mal ausgemacht hat, auch nicht mehr da ist, weil einem das Alter das wegnimmt. Also da muss man doch, ich sage mal, ohne große Komplikationen aus dem Leben scheiden dürfen und sich dabei auch helfen lassen dürfen. Oder?
Ja, natürlich. Also das darf man ja auch und mittlerweile auch in Deutschland. Aber wir haben ja jetzt auch nur über ältere Menschen gesprochen bisher. Ne? Was ist denn mit jüngeren Menschen? Welche Regeln gibt es da? Wer darf das wann entscheiden? Jemand mit sehr großen psychischen Problemen zum Beispiel, die einfach nicht aufhören wollen. Und dieser Mensch will nicht mehr und er kann nicht mehr. Versteht man ja vielleicht. Und dann sagt er irgendwann, ich möchte nicht mehr so leben. Und man denkt so, ja, ich kann das verstehen. Aber sowas kann sich ja auch verändern. Dann kann es ja nächstes Jahr ein neues Medikament geben, das genau dagegen hilft, was die Situation vielleicht komplett erneuert und komplett verbessert. Mhm. Du verstehst, worauf ich hinaus will.
Ja, also genau. Es ist, wir haben es ja schon gesagt, es ist mega komplex und die Debatte dazu muss aber einfach echt geführt werden, also worauf man sich da als Gesellschaft einigen will. Klar, du hast ja auch anfangs gesagt, wir haben ein irgendwie so verklemmtes Verhältnis zum Tod, also das steht uns dabei vielleicht auch einfach im Weg.
Kleiner Podcast-Tipp noch schnell, bevor es weitergeht, wenn ihr auf True Crime steht und wer steht heutzutage nicht auf True Crime, dabei aber auch noch ein bisschen was lernen wollt, dann sagen wir Abenteuerdiagnose.
True Medicine sozusagen. Abenteuerdiagnose ist ein Podcast, der sich um Menschen mit rätselhaften Symptomen dreht, mit seltenen Krankheiten und um Ärztinnen und Ärzten, die wie Detektive diesen Symptomen auf den Grund gehen, um rauszubekommen, was steckt hier dahinter?
Abenteuer Diagnose, der Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek.
Also wer gerade die Koalition gefährdet, sitzt in der Union. Es ist eine Gruppe, von der ich den Konflikt nicht ganz verstehe, der da hochgezogen wird. Ich sage das ganz offen. Denn wir haben eine feste Vereinbarung, dass wir 6 Elemente schon entschieden haben in der Koalition, auch in den Koalitionsverhandlungen. Und die gehen mir gerade unter bei dieser Debatte, weil ein Element gerade rausgepickt wird und in Frage gestellt wird. Es ist aber fest vereinbart und das wissen auch alle, die in den Koalitionsverhandlungen saßen.
Arbeitsministerin Bärbel Baas etwas säuerlich bei einem Podiumsgespräch der Süddeutschen Zeitung diese Woche auf die Frage, ob sie nicht mit ihrem Rentenpaket die Koalition in Frage stellt.
Boah, ich kann es aber auch nachvollziehen. Und was ich gedacht habe, das gibt es doch nicht. Jetzt haben diese Woche alle, man muss sagen, wieder von einem Zerbrechen der Regierung geunkt und das, obwohl gar nicht mehr die Ampel am Ruder ist. Ich dachte, es ist irgendwie wieder 2024.
Ja, aber es rumort halt echt nicht nur in der Koalition, sondern auch in der Union. Ne? Also die jungen Abgeordneten, die junge Union will einfach dieses längst vereinbarte Rentenpaket nicht mittragen. Das ist zu teuer, das ist zu ungerecht, sagen die. Und das Ding ist halt, wir haben das vorhin schon mal kurz gesagt, die haben zusammen 18 Stimmen im Bundestag. Die Mehrheit von SPD und CDU im Bundestag beträgt aber insgesamt nur 12 Stimmen. Also die junge Union kann sagen, hopp oder top.
Ja. Und nichts kann sie offenbar abbringen davon, diesen Hebel, den die junge Union da entdeckt hat im Bundestag, auch einzusetzen gegen dieses Rentenpaket. Das heißt, die sind offenbar echt bereit, die Abstimmung krachen zu lassen jetzt. Also, und das ist ein echtes Problem für Kanzler Merz, für die gesamte Regierung. Und das alles wegen einem Rentenpaket, und da muss ich Bärbel Baas wirklich folgen, auf das sich ihre eigene Partei und die SPD in den Koalitionsverhandlungen ja eigentlich schon geeinigt haben. Und jetzt sagt die junge Union, nee, wollen wir nicht?
Naja, weiß ich nicht. Das sind ja nun mal die jungen Abgeordneten der Partei, die da sagen, das, was ihr im Koalitionsausschuss da schön verhandelt habt, das müssen wir, also stellvertretend die junge Generation, jetzt alles bezahlen. Und die saß aber wie so oft gar nicht mit am Tisch bei den Verhandlungen. Also da entscheiden alte Leute oder ältere Leute über jüngere Leute, ja, und die sollen das einfach schlucken und das schön brav durchwinken. Ich kann das schon verstehen.
Aber die Kompromisse, die die CDU da im Rentenpaket gemacht hat, vor allem das, was die junge Union ja jetzt aufregt, dass nämlich eine gewisse Mindestgrenze bei der Rentenberechnung nicht unterschritten werden soll die nächsten Jahre. Diese Kompromisse also, das sind doch schon Zugeständnisse dafür, dass die SPD sich wiederum in der Migrationsfrage bewegt,
ja,
hat.
Ist das so?
Und jetzt, ja, natürlich, das ist ein Geben und Nehmen gewesen. Und die SPD hat sich stark bewegt in der Migrationsfrage. Und dafür ist die CDU hier in der Rente entgegengekommen. Jetzt hat die junge Union da diesen Hebel entdeckt, die 18 Stimmen im Bundestag, die die Mehrheit der Regierung kaputt machen. Und die setzen den einfach rücksichtslos ein, um noch mehr rauszuholen hinterher. Das geht doch nicht.
Natürlich geht das. Also bei wichtigen Fragen, finde ich, musst du das doch sogar machen. Da sind Abgeordnete ihrem Gewissen verpflichtet beim Abstimmen und nicht irgendeiner Parteilinie oder Parteidisziplin. Also das finde ich schon. Aber ich finde auch, dass wir erstmal einmal erklären sollten, worum es jetzt eigentlich genau geht bei diesem Rentenpaket.
Na gut.
Also, das wird jetzt ein bisschen viel Zahlendrescherei, fürchte ich, aber ja, leg mal los.
Pass mal auf, die Koalition SPD, CDU haben sich im Sommer geeinigt. Wir tackern die Rente fest. Und zwar, indem wir sagen, das Rentenniveau, also so eine Größe, die die Durchschnittsrente, eine angenommene Durchschnittsrente an einen angenommenen Durchschnittslohn koppelt, das soll bis 2031 weiter bei den aktuell 48% liegen. Punkt.
Weil 53% der Menschen in Deutschland nur die gesetzliche Rente haben, um ihr Alter abzusichern. Die sind darauf angewiesen, dass, wenn sie lange eingezahlt haben, am Ende auch eine Rente dabei rumkommt, von der man leben kann.
So der moralische Grund dafür, Annika Klose von der SPD im Ersten diese Woche. Deswegen also diese 48% Rentenniveau, die wir jetzt haben, fix bis 2031. Und das ist auch unstrittig. So, und danach, jetzt kommen wir zur Korinthenkackerei, geht es von diesem Niveau aus ohne dieses Festhalten weiter. Und zwar voraussichtlich, wie immer bei der Rente, geht es nach unten.
Und das ist der Knackpunkt. Das ist dieses eine Element, wovon die Arbeitsministerin gesprochen hat, ne? Von 6 Elementen. Weil die junge Union sagt, das kostet zusätzliche 120 Milliarden Euro, wenn wir ab 2031 von diesem festgelegten Niveau weitermachen. Also die sagen, festlegen ist ja okay, aber danach soll berechnet werden, als hätten wir es nie festgelegt. Weil, oder? So, ja. Ich weiß nicht, ob uns überhaupt noch jemand folgen kann, aber
diese, es geht ums Geld,
diese 120 Milliarden, diese 120 Milliarden kommen ja auch nicht aus der Rentenkasse, sondern diese 120 Milliarden kommen aus dem Steuersack. Die zahlen also die Steuerzahler und Zahlerinnen, also wir alle, weil Rentenkasse reicht gar nicht für diese festgelegte Rente. So, ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und nochmal zu dieser Zahl, ne? Das ist ja so heavy, 48% Rentenniveau. Das ist ja das Verhältnis einer angenommenen Durchschnittsrente zum Durchschnittslohn. Also das sagt erstmal nichts darüber aus, wie hoch deine oder meine Rente ist. Das ist auch nicht 48% von unserem Arbeitslohn. Das ist nur, eine Rechengröße.
Ja, aber pass auf, je mieser das Verhältnis, also desto mieser die Rente von allen, das kann man schon sagen. Also wenn die 48% nicht mehr 48% sind, sondern drunter, dann ist es für alle schlecht. Also ne, wenn du das jetzt bei 48% festlegst, dann wird es ab da, sagen wir erstmal wenigstens nicht mehr schlimmer, als es eh schon ist. Und das ist der Grund von dieser Festlegung. So, weil bei der Rente, wenn man sich die mal anguckt, dann seit es sie gibt, kann man sagen, geht es ja eigentlich nur bergab. Weil die Kurve vom Rentenniveau zeigt konsequent nach unten. Von 55% in den 70ern habe ich mal nachgeguckt, bis 48% jetzt. Das kann man sich auch schön angucken, kriegt man richtig gute Laune, haben wir in den Shownotes verlinkt. Und jetzt sagt die junge Union ja im Prinzip, du, also nach unten wollen wir diese Grenze lieber jetzt erstmal nicht festschreiben, weil das kostet ja auch was.
Ja, das stimmt aber so auch nicht, wie du das polemisch wiedergibst. Also es hätte niemand was dagegen, auch die junge Union nicht, wenn die Rente üppiger ausfallen könnte. Aber das, was in die Rentenkasse eingezahlt wird, es reicht halt nicht mehr, um daraus die Rente zu bezahlen. Also sie wird ja eh schon bezuschusst aus Steuermitteln. Das heißt, wir alle zahlen nochmal drauf, weißt du? Und über diese Kosten dieser Untergrenze redet ja außer der jungen Union gerade keiner.
Also ich meine, das Problem ist ja bekannt, ne? Alternde Gesellschaft und jetzt dazu die Babyboomer, das waren ja sehr große Jahrgänge, deren Rente muss ja aktuell bezahlt werden. Von viel weniger Beitragszahlern als früher, weil eben keine so geburtenstarken Jahrgänge mehr nachgekommen sind.
Genau.
So, das Umlageprinzip ist also einfach kaputt. Aber deswegen kann man doch nicht die Rente an sich über Bord schmeißen und sie so weiter zurückkürzen, dass sie eine Grundsicherung ist. Also es bleibt doch richtig, dass die Leute, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, am Ende genug Geld haben, um weiter Teil der Gesellschaft sein zu dürfen, die sie mit aufgebaut haben.
Genug Geld haben müssen.
Ja, müssen. Ja. So, wenn es nur über Zuschüsse geht vom Steuerzahler, ja nun, dann muss man eben woanders sparen. Ist ja nicht so, dass kein Geld da ist. Es ist halt einfach woanders.
Ja, natürlich. Am Ende ist es wie so oft eine Verteilungsfrage, aber es ist so absolut ungerecht der jungen Generation gegenüber, weil die ja die aktuellen Renten finanzieren, Umlageprinzip hast du gesagt, die sie aber später selbst nicht bekommen und sehenden Auges das selbst nicht bekommen. Also wie ungerecht kann eine Gesellschaft organisiert sein? Und da finde ich es richtig, wenn man sagt, ihr könnt die Rechnung nicht einfach der nächsten Generation auf den Tisch legen, weil ihr euch nicht traut, euch grundsätzlich um das Rentensystem zu kümmern und es euch ja auch nichts mehr angeht.
Hey, grundsätzlich ist gut. Vielleicht fangen wir mal da an. Es zahlen ja gar nicht alle in die Rente ein.
Ja, du bist ja auch ein Polemiker heute. Also die Abgeordneten zum Beispiel zahlen nicht in die Rente ein.
So.
Die entscheiden darüber, wie hoch die Rente sein soll, von der sie nicht leben müssen.
So, die Abgeordneten, die Beamten, Ärzte, selbstständige Richter, Zeitsoldaten, Vorstandschef, Gesellschafter von Unternehmen oder man kann es auch kürzer machen. Jeder, der irgendeine Möglichkeit hat, sich aus der gesetzlichen Rente zu verabschieden, der hat das in den letzten 20 Jahren schon getan oder wird es spätestens jetzt tun, meine Prognose. Das heißt, wir lassen beträchtliche Teile der Gesellschaft, interessanterweise übrigens gerade die mit ordentlichen Einkommen, aus der Solidarpflicht, du hast vorhin das angeschleppt, Entsolidarisierung, das haben wir hier auch, aus der Solidarpflicht aussteigen, kürzen Jahr für Jahr dann die Rente runter und beschweren uns jetzt, wenn Steuermittel aushelfen müssen?
Was, hast du zu viel Kaffee getrunken oder was ist denn los mit dir heute?
Es regt mich einfach auf.
Also willst du alle zurückzwingen in die Rente? Ja, warum nicht, wenn das der Plan ist?
Ja, also weil ich finde, wer jammern will, dass es teuer ist, der soll erstmal selbst mit einzahlen, bitte.
Aber jetzt Beamte einbinden zum Beispiel, das findet die Junge Union ja übrigens auch in Ordnung. Also hier, der Vorsitzende Johannes Winkel, der sich viel geäußert hat diese Woche, hat auch in den Tagesthemen das hier gesagt.
Aber ich bin generell total offen, in dieser Reformkommission mit der SPD über alle Ideen zu sprechen. Auch Frau Baas hat ja ins Spiel gebracht, dass man die Beamten stärker einbinden müsste bei der Finanzierung der Altersvorsorge insgesamt. Das finde ich einen absolut diskutablen Vorschlag.
Nur ganz ehrlich, das ist nach allem, was ich gelesen und mir zusammengerechnet habe und Kommentare ausgewertet habe, die Lösung aller Probleme.
Ja.
Es ist zwar ungerecht, wenn man jetzt mal auf die Lehrer guckt, wo manche Beamte sind, manche Angestellte, dann kriegen die einen eine üppige Pension und die anderen eine viel kleinere Rente. Also auf jeden Fall ist es ungerecht, ja. Aber wir haben insgesamt knapp 2 Millionen Beamte in Deutschland. Gut. Wenn du die jetzt eingliederst, dann hast du eine kurze Finanzspritze, aber langfristig ändert das nicht viel, weil so viele sind es dann am Ende auch nicht. Und die kriegen ja trotzdem auch alle weiterhin eine Rente. Und der Staat muss dann halt den Arbeitgeberanteil übernehmen, müsste das Gehalt angleichen, das ganze System umstellen, das kostet ja auch wieder Geld und so.
Ja,
also,
das ist natürlich der Beamtenbund, der da kommt und sagt, das ist alles viel zu teuer. Aber das Wichtige ist doch, es würde alle ins selbe Boot holen. Und wie gesagt, eben nicht nur Beamte natürlich, sondern alle. Österreich hat es gemacht, also mit den Beamten jetzt, vor über 20 Jahren, kräht kein Hahn mehr nach. Mhm. Und das Rentenniveau ist da deutlich höher als hier. Liegt nicht nur daran, dass fast alle einzahlen, aber auch, und eins noch, wegen dieser Zuschüsse aus Steuermitteln, dass die Rentenkasse da immer aufgepäppelt werden muss.
Das sind übrigens so jedes Jahr über 100 Milliarden Euro. 100 Milliarden Euro jedes Jahr.
Das kostet das halt. Das sind aber keine Subventionen für die Rente, sondern das sind Mittel, um die ganzen Sachen zu bezahlen, für die nie einer eingezahlt hat in die Rentenkasse, die man dann so rangepappt hat. Ausgleich Ost zum Beispiel, Mutterschutz, abschlagsfreie Altersrente und in Zukunft übrigens auch die Mütterrente, die die Union unbedingt drin haben wollte.
Ja, du willst dir Leute alle irgendwie verarmen lassen?
Nein, das sage ich nicht, aber es heißt immer, da müssen Steuergelder aufgewendet werden. Ja, weil da Dinge von bezahlt werden sollen aus der Rentenkasse, die für die Rentenkasse überhaupt gar nicht da war. Und da muss man eben Steuermittel nehmen. So, deswegen sollen nicht alle immer meckern, dass da Steuermittel reinfließen. Natürlich müssen da Steuermittel reinfließen. So, kann man nämlich auch alles gut und gerecht finden, auch eine Mütter, meinetwegen. Aber immer erzählen, dass die Kasse so schlecht dasteht und immer mit Zuschuss wird, das stimmt so nicht. Und deswegen, wenn alle einzahlen würden, dann stünde die Rente erstmal wesentlich besser da und dann kann man sich auch miteinander immer noch darüber unterhalten, wofür man das Geld eigentlich noch so ausgeben möchte. Weißt du, mich beschleicht gerade bei dieser Debatte einfach zunehmend das Gefühl, dass wir überhaupt nicht mehr in einer Solidargemeinschaft leben. Haben wir ja vorhin schon.
Das ist echt das Wort der Folge.
Ja, irgendwie schon. Es haben sich einfach mittlerweile zu viele aus dieser Gesellschaft verabschiedet. Wir sind in Gruppen unterteilt, von denen dann jede über Lobbyisten zusieht, dass sie vom Kuchen auch genug abkriegt. Weißt du, Beamte in die Rente? Nein, Beamtenbund erteilt Absage. Viel zu teuer. Der Bund der Arbeitgeber empört sich dann über so hohe Sozialabgaben. Selbstständige und Unternehmer sehen zu, dass sie irgendwie aus der gesetzlichen Rente rauskommen. Da habe ich einen Panorama-Beitrag von 2008 gefunden, wo ein Steueranwalt sich hinstellt und sagt, er hat schon 1000 Leuten rausgeholfen aus der gesetzlichen Rente. So, privat versichern. Und die Dummen sind dann die, die übrig bleiben, weil sie verpflichtet sind, in die Kasse einzuzahlen. Obwohl jeder weiß, dass es für die persönlich besser wäre, wenn sie die Rentenbeiträge, die sie gezahlt haben, irgendwie am Aktienmarkt investieren auf eine schlaue und vorsichtige Art und Weise. Aber das dürfen sie ja nicht. Und das hat doch nichts mehr mit Solidargemeinschaft zu tun.
Fertig?
Eigentlich nicht.
Einmal bitte zurück zur Politik. Die Junge Union sagt ja, das ist zu teuer mit der Festlegung des Rentenniveaus auf 48%. Und das kann man ja auch so verstehen, dass eben grundsätzlich was geändert werden muss, damit die Rente wieder Sinn ergibt, oder? Da sind wir uns doch jetzt generell einig, oder?
Ja, ausnahmsweise offenbar, ja.
Also warum lässt man das nicht bleiben mit diesem halbgaren Rentenpaket, was nur rumdoktert, aber nichts bringt und packt das Ding gleich richtig an? Also das kann man doch viel besser dann über so diese ganzen Vorschläge reden. Alle wieder rein in die Kasse, ja oder nein, kapitalgedeckt, ja oder nein, Renteneintrittsalter rauf
aber,
oder nicht.
Aber das wollen ja auch alle. Es soll ja eine Rentenkommission geben, die Vorschläge für so eine grundsätzliche Neuaufstellung erarbeiten soll. Und bis dahin kann man doch aber bitte wenigstens festlegen, dass die Rente jetzt nicht weiter sinken darf. Und das ist auch nicht alt gegen jung, weil die Jusos, also die jungen Abgeordneten der SPD, die sind nicht gegen die Festschreibung. Nicht mal die AfD will das Rentenniveau senken. Das will aktuell nur die Junge Union. Und die ist bereit dafür, die Koalition sogar auflaufen zu lassen.
Ja, ich meine, wenn am Ende dadurch die Rente rund erneuert wird, vielleicht ist es so, wie Winkel von der Jungen Union sagt.
Also das ist kein großer Skandal, sondern das ist Demokratie pur.
So, was war sonst noch? Was ist hier mit dieser Surferwelle in München? Ist die zurück wenigstens?
Du kannst mich doch jetzt nicht jede Woche fragen, soll das jetzt ein Running Gag werden oder so, was mit dieser Surferwelle ist?
Bis die wieder da ist.
Die Welle bleibt weg. Die wollen jetzt irgendwas einbauen, temporär. Und wenn das dann funktioniert, dann soll das fest verbaut werden.
Ja.
Also ich sag's mal im Nachhinein, ich werde das weiterhin beobachten und halte sie auf dem Laufenden, okay?
Ja, bitte. So, okay, dann was anderes, also im Ernst, was ist mit diesen Rindern auf dem Frachter aus Uruguay?
Ja, das ist heftig, da können wir drüber reden, da kommen ja echt die Tränen. 4000 Rinder, die auf einem Frachter von Uruguay in die Türkei gefahren wurden, dann fehlen da Papiere in der Türkei, der Frachter liegt wochenlang vor der türkischen Küste.
Oh Gott.
Die Rinder an Bord, die Hälfte offenbar trächtig, die Kälber teils totgeburten und die Tiere stehen da angeblich in ihren eigenen Exkrementen, man kann sich das echt vorstellen. Tierschutzorganisationen haben das so berichtet und so. Und jetzt ist der Frachter wieder unterwegs zurück nach Uruguay und ist schon 2 Monate unterwegs. Aber mit diesen Tausenden von Rindern drauf.
Wieso werden überhaupt Rinder von Südamerika per Frachter in die Türkei transportiert? Das alleine ist doch schon total merkwürdig. Gibt es in der Türkei keine Rinder?
Das ist ein völlig normaler Transport. Millionen Tiere werden per Frachter im Jahr von einem Kontinent zum anderen gefahren, lebend. Denn du weißt, mein Freund, die Wege der internationalen Warenketten in einer globalisierten Welt sind endlos. Wenn ich das mal jetzt an dieser Stelle mal ein bisschen polemisch werden darf.
Dann lass uns doch lieber über was anderes sprechen. Hier, Epstein-Files.
Ja. Das könnte jetzt echt brisant werden für Trump, den alten Epstein-Kumpel.
Ich fass mal kurz zusammen. Es ist jetzt ein Gesetz verabschiedet worden, das die Freigabe der Ermittlungsakten zum Fall Jeffrey Epstein regelt. Epstein, ein verurteilter Sexualstraftäter und jahrelang hat er eine Art Missbrauchsring betrieben. Die Akten dazu werden jetzt veröffentlicht. Trump hat das Gesetz schon unterschrieben, obwohl er sich vorher lange, lange dagegen gewehrt hatte. Aber am Ende konnte er sich dem Druck auch in seiner Partei nicht mehr widersetzen. In beiden Kammern, also Senat und Repräsentantenhaus, gab es eine deutliche Mehrheit für die Veröffentlichung der Akten.
The yeas are 427, the nays are 1. The bill is passed.
Und jetzt wird's echt spannend. Was kommt da raus? Also was steht in diesen Akten? Wer wird belastet? Und was steht da über Trump drin? Also da geht's ja einerseits um Ermittlungsergebnisse des FBI, die dann da jetzt offengelegt werden sollen und so. Es geht aber auch zum Beispiel um so Sachen wie Flugprotokolle von Epsteins Privatflieger. Und daraus könnte man rekonstruieren, wer wo dabei war beim Missbrauch junger Frauen.
Ja, es gibt ja Hinweise darauf, dass Trump in den Akten vorkommt, also beziehungsweise, dass er da vorkommt, das ist klar, aber auch, dass er dadurch belastet werden könnte.
Ja, Epstein war lange Zeit Teil der New Yorker Reichen und Schönen und war, so hat er das zumindest immer selber gesagt, ein enger Freund von Donald Trump. Das hat er immer behauptet. Und die Frage, ja, was wusste Trump? Und was hat er vielleicht sogar selbst gemacht? Ist der Täter? Weil man denkt ja schon, wieso hat er sich jetzt so gegen die Freigabe dieser Akten gewehrt?
30 Tage hat das Justizministerium jetzt Zeit, die Akten zu veröffentlichen. Allerdings in dem Gesetz ist auch festgehalten, dass das Justizministerium Stellen schwärzen darf, um Opfer zu schützen zum Beispiel. Das ist ja auch richtig so und üblich, aber sie dürfen eben auch schwärzen, wenn, so heißt es, Inhalte die nationale Sicherheit gefährden könnten. Und das ist ein echt weites Feld.
Ja, es gibt ja eine, die diese Aufklärung vehement mit vorantreibt, die so ein bisschen mit ihrem Namen dafür steht. Es ist Marjorie Taylor Greene, Republikanerin, wohlgemerkt, ehemalige Superunterstützerin von Trump, die sich mittlerweile gegen ihn gewendet hat und laut fragt, also laut, warum ist unser Präsident so vehement gegen die Veröffentlichung?
Trump bezeichnet ja Marjorie Taylor Greene mittlerweile als Verräterin, also im Internet jetzt.
Ja, das ist halt so sein rhetorischer Stil. Aber auch Taylor Greene sagt, also sie hat jetzt Angst, dass Trump das Justizministerium so beeinflussen könnte, die Akten so zu schwärzen, dass seine Rolle weiter unklar bleibt.
This only became possible today because the American people.
Das hier wurde nur möglich, weil das amerikanische Volk, dem wir dienen, diese Abstimmung gefordert hat. Und es hat mehr Druck auf jeden einzelnen Politiker in dieser Stadt ausgeübt als jemals zuvor. Aber die eigentliche Bewährungsprobe wird sein, wird das Justizministerium wirklich alle Akten freigeben oder wird doch wieder alles durch Ermittlungen hinausgezögert?
Ich glaube, man darf sagen, dass Trump offenbar echt unterschätzt hat, dass das Entsetzen über diese Taten von Epstein so groß ist in den USA, auch der Druck der Bevölkerung, da Klarheit zu haben, wer war Teil dieses Netzwerks, dass die Trump offenbar dieses eine Mal das nicht haben durchgehen lassen.
Also ich habe von Beobachtern schon gelesen und gehört, dass die erste größere Niederlage seiner zweiten Amtszeit sei. Also dass er jetzt das Gesetz am Ende unterschrieben hat, das war ja wirklich nur, weil der Druck so groß war, nicht weil er das irgendwie wollte.
Nee, er hätte es ja auch alleine freigeben können, aber es brauchte eben das Gesetz dazu. Naja, im nächsten Jahr sind Kongresswahlen. Die Republikaner haben einfach Angst, dass sie da abgestraft werden, wenn in Sachen Epstein nichts passiert.
Aber es ist schon ein bisschen erstaunlich. Man dachte, es ist alles egal. Also allen ist auch alles egal, was Trump macht und was nicht. Aber beim Thema Epstein ist Schluss für die meisten. Ne? Vielleicht ist das auch der Anfang vom Ende von Trump.
Naja, ich meine, vielleicht steht ja auch was über den einen oder anderen Demokraten drin. Also Larry Summers zum Beispiel, der unter Clinton Finanzminister war und jetzt Prof in Harvard ist, beziehungsweise war, der ist wegen seiner Epstein-Verbindung jetzt zurückgetreten von seiner Professur.
Also was meinst du, es könnte auch genau andersrum kommen, oder?
Also stell dir vor, in den Akten steht nichts drin, was Trump konkret belastet, zumindest in den nicht geschwärzten Stellen. Er kann sich aus allem rausreden, strafrechtlich nichts Verwertbares, nichts Eindeutiges und dann trumpft er ganz groß auf und hat es mal wieder allen gezeigt, dass er mit allem durchkommt, mit allem davonkommt, immer recht hat und seine Macht wird größer als je zuvor, weil er das auch gemeistert hat.
Das könnte die Welt, glaube ich, nicht gebrauchen.
Weißt du, was das hier ist?
Nein.
Das ist ein Wal. Okay. Der wird bis zu 200 Jahre alt. 200 Jahre. Der, mein lieber Henrik, kann sich das auch nicht leisten, mit 67 und 48% in Rente zu gehen. Weißt du, was das kosten würde? 200 Jahre, der muss buckeln, bis er umfällt.
Das ist ein Buckelwal oder was? Und wie fällt ein Wal überhaupt um? Das ist völlig unseriös. Hey,
200 Jahre, 48%. Das ist abschlagsbefreit und also von der Eckrente her, also Rentenbarwert. Wenn der eine Anschlussrehabilitation hat von 8%, also das ist quasi Splitting.
Jetzt dreht er durch. Mach mal Feierabend.
Besser ist vielleicht.
Tschüss.
Tschüss. Ich bin froh, wenn ich mich nicht mehr mit der Rente befassen muss.
Ja, aber du, das regt dich ja auch wirklich
mal. Aber das ist auch auf.
Was soll, also. Ich war, diese 1000 Zahlen, das ist ja, das ist irgendwie super schwierig. Also,
das ist nicht meine Spitze halt. Ja.
Hier ist das mitbekommen von dem Typen, der versucht hat, zwei Papageien von Mexiko in die USA zu schmuggeln in seiner Hose. Ey, Leute, der wollte von Tijuana nach Kalifornien, weißt du, dieser Grenzübergang, ja, da, Mexiko-Kalifornien und so, und fiel dann wohl den Grenzern auf, weil er so eine fette Beule in der Hose hat. Die fragen ihn also, Kollege, was hast du da für eine Beule in der Hose? Und er sagt, ist verbrieft, kannst du überall nachlesen. Und er sagt, das ist mein Penis. Die Grenzer allerdings konnten wirklich nicht glauben, dass jemand also derartig, also er musste jedenfalls die Hose ausziehen und hatte dann zwei Papageien in der Unterhose. Und die kann man wohl in Mexiko irgendwie legal kaufen und dann in den USA teuer illegal verkaufen. Ja, es klingt lustig, aber ehrlich gesagt, ich habe mir das da mal so ein bisschen angeguckt und es gibt diese Fälle irgendwie total oft, dieser Tierschmuggel von Mexiko nach USA und so, weil die Gesetze da anscheinend so unterschiedlich sind. Und es klingt sau lustig, aber es ist für die Tiere wirklich traumatisch, kann man sich vorstellen. Und es kann aber auch für den Mann echt teuer werden. Weißt du, was der dafür kriegen kann, der Mann mit dem Papageienpenis in der der kann 20 Jahre Knast dafür kriegen.
Echt? Ja. Für ein bisschen Tierschmuggel?
Ja. Naja, bisschen. So. Also,
okay.
Mach keinen Quatsch mit Tieren und keinen Quatsch in der Unterhose. Oh. Mann.